Chancen, Krisen und Beratung. Über diese Themen sprechen wir heute mit Christian Knaute. Christian, schön, dich wiederzusehen. Herzlich willkommen zurück hier bei uns beim Business Talk am Kudamm. Ich hoffe, dir geht's gut.
Hallo Claudia. Ja, mir geht's hervorragend. Vielen Dank.
Großartig.
Ich bin wieder froh, in Berlin zu sein.
Ja, das ist schön. Lass uns heute mal über Krisen sprechen und vielleicht kriegen wir das Interview ja zu einem positiven Output. Denn im Moment wird beklagt, dass es sehr viele Krisen gibt auf der Welt. Und wir wissen um die großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Aber was mich interessieren würde, welche konkreten Herausforderungen haben denn deine Kunden in deinem Berufsalltag zu bewältigen im Moment?
Tja, Claudia, das ist eine ganz tolle Frage zum Anfang.
Ah ja.
Krisen haben wir schon immer gehabt, aber jede Krise bietet auch Chancen. Und das in einem größeren Ausmaß, finde ich, und finden auch meine Kunden oder zumindest die meisten, die ich berate. Krisen wiederholen sich leider. Wir wissen, dass die nächste irgendwann wieder kommen wird. Die nächste steht quasi schon wieder vor der Tür. Wir wissen nur noch nicht, wie sie heißt. Ob Corona oder ob sonst wie. So, und wir hatten es eben in der Vergangenheit schon x-mal. Ölkrise, Facharbeitermangel, das ist alles nichts Neues. Rohstoff, die teurer werden, Lieferketten, die unterbrochen sind und so weiter und so fort. Wir hatten mal einen Vulkanausbruch, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann. Aber wir wissen, dass plötzlich da dass der ganze Luftverkehr brach lag. Und auch das haben wir irgendwann gemeistert. Die Frage ist eben nur, die sich stellt, wie kommen wir aus der Krise besser in die Zukunft? Na, was haben wir gelernt aus der Krise? Wo sind die Chancen? Welche haben wir davon genutzt? Und meine Kunden stellen sich natürlich genau diese Fragen und das jetzt vermehrt seit Beginn des Krieges, seit Corona davor. Und ich versuche sie dahingehend zu beraten, dass ich ihnen erstmal versuche zu sagen, open-minded, geht ganz offen an das Thema ran. Denkt darüber nach, was habt ihr in der Vergangenheit alles erlebt? Was hat euch stark gemacht in der Krise oder danach und was hat euch Probleme bereitet? Habt ihr daraus gelernt? Habt ihr Maßnahmen ergriffen zur Kostensenkung, um die Lieferketten anders zu gestalten, um nachhaltiger zu werden? Ein ganz besonders großes Thema. Ja? Energiewende. Habt ihr jetzt Solaranlage auf dem Dach oder nutzt ihr noch die alte Ölheizung von Oma oder vielleicht sogar noch was weiß ich? Den Kohleofen, ja, das sind alles so Themen, die meine Kunden umtreiben. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Ein Freund von mir hat ein Kaminbauunternehmen, ein mittelständisches Unternehmen mit knapp unter 10 Leuten. Er macht das seit Jahrzehnten, hat die Firma seines Chefs übernommen, hat eine sehr hochwertige Kundschaft, die ihm teilweise 2, 3, 5 Kamine abkaufen, jetzt nicht pro Jahr, aber so im Laufe der Zeit, die auch ihre Immobilien dann damit versorgen. So, und bisher lief das Gaskamingeschäft bei ihm super. So, und jetzt kam nicht Corona, da war es toll, weil alle wollten einen Kamin haben, das war ja schon mal gut, kriegten den auch in einer bestimmten Zeit. Jetzt haben wir aber die neue Krise, die dazu führt, dass wir eben unterbrochene Lieferketten haben. Teilweise fehlt es an einer Schraube oder an einem Dübel oder an wirklichen Kleinigkeiten. Warum? Weil alles irgendwo in der Welt produziert wird. Nur noch just in time seit Jahrzehnten. Ja, dann, ich habe keine Lagerhaltung mehr. Das stößt überall auf Probleme. Ja, ich nehme mal das Beispiel Trigema. Wir produzieren nur in Deutschland. Wie er sein Unternehmen führt, das muss man ihm überlassen. Aber dass er keine Probleme hat oder wesentlich weniger als andere, ist ein Fakt. Ja, wenn aber alles aus China, aus Indonesien, aus Bangladesch, aus Tunesien, USA, sonst woher kommt, durch irgendwelche Schiffe transportiert werden muss, die im Suezkanal querstehen und plötzlich alles nicht mehr funktioniert oder durch Corona 200 Millionen Menschen aktuell in China wieder eingesperrt werden, um eben diese Corona-Krise zu bewältigen, dann ist ein großes Problem da, wo ich auch keine Zusagen mehr für die Zukunft treffen kann, um wieder auf den Kaminbauer zurückzukommen. Dem rennen im Moment die Leute, gerade die älteren Menschen, die Bude ein. Mensch, wir haben noch einen alten Kamin zu Hause. Kann man den wieder flott machen? Geht der noch? Was müssen wir da tun? Weil er kann keinen neuen Gaskamin im Moment zusagen zu einem bestimmten Termin, weil er einfach nicht weiß, wann der kommt.
Lass uns mal schauen, was die Inflation, in der wir uns gerade befinden, ausrichtet oder anrichtet. Sie steigt, auch aufgrund der Krisen, das erleben wir alle gerade aktuell. Und die Notenbanken reagieren, wie sie reagieren müssen. Die Zinsen werden angehoben und das treibt natürlich auch die Finanzierungskosten für die Unternehmen weiter nach oben. Wie herausfordernd ist denn diese Situation, die auf dem Markt herrscht aktuell für die Unternehmen, die du auch berätst?
Ist eine dramatische Situation. Ich kann mich selber an Ende der 70er Jahre erinnern. Ich hatte das in einem anderen Interview schon mal gesagt. Meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb, eine Bäckerei, eine Konditorei. Wir haben in den 70er Jahren den Betrieb zumachen müssen aufgrund Ölkrise und Facharbeitermangel. So, meine Eltern haben damals ein Objekt finanziert, haben neu gebaut. Damals waren die Zinsen bei variabel 16%. 16. So, wir hatten bis vor kurzem, bis zum Anfang des Krieges, hatten wir einen Zins, der unter Null lag. Ja. So, jeder konnte sich quasi eine Immobilie leisten. Ja. Und die Problematik haben wir jetzt nicht nur auf dem Privatkundensektor, sondern eben auch im Geschäftskundensektor. Mal abgesehen von dem, was ich gerade schon sagte, unterbrochenen Lieferketten, Facharbeitermangel, Führungskräfte und so weiter. Wir haben jetzt das Problem, dass bei knapp 11% Inflation, etwas drüber, etwas drunter, die Notenbanken natürlich ihre Geldpolitik verändern müssen. So, sie müssen, um die Inflation wieder auf das Ziel volkswirtschaftlich auf 2% runterzudrücken, müssten sie die Zinsen viel, viel stärker und relativ schnell anheben. Das geht aber nicht, weil ich damit die gesamte Wirtschaft komplett abwürgen würde. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, wie auch die Fed hat jetzt gerade aktuell wieder einen riesen Zinsschritt gemacht, wir müssen jetzt versuchen, dieses goldene Dreieck der Volkswirtschaft wieder in Einklang zu bringen und zu sagen, Freunde, was können wir tun, damit ihr euch in relativ kurzer Zeit, aber doch relativ moderat darauf einstellen könnt, es werden weiterhin die Zinsen steigen, die Inflation werden wir so schnell nicht bekämpfen können. Das heißt, ich muss jetzt Sorge tragen für mich, für mein Unternehmen und muss gucken, dass ich mich jetzt schnell refinanziere, wenn ich es nicht vorher schon vorausschauenderweise getan habe. Denn bei 0% Zinsen oder bei sogar weniger als 0 konnte ich keine Anlagen tätigen. Also habe ich dann mein Geld investiert in neue Maschinen, in Facharbeiter, in was auch immer. So, das war eine gute Investition. Nur wie nachhaltig ist die? Habe ich das auf 5 Jahre gemacht oder habe ich das auf 20 oder 30 Jahre gemacht? Ja, habe ich einen neuen Maschinenpark angeschafft mit einer Leasingrate, die, weiß ich nicht, bei 100 Euro lag, um mal ein Beispiel zu nennen. So, heute hat sich das Ganze vervierfacht, mindestens verachtfacht, verzehnfacht. Wir kennen beide diese Riesensprünge, die an den Aktienbörsen sind oder beim Bitcoin oder sonst was, ne, bei Rohstoffen, die teilweise um mehrere 1000% gestiegen sind innerhalb kürzester Zeit. Damit kann ich als Unternehmer nicht kalkulieren. So, und damit ist die Gefahr vorprogrammiert, dass ich entweder mein ganzes Eigenkapital, was ich gerade durch Corona schon aufgebraucht habe, das muss ich jetzt irgendwo ja herholen, denn so schnell kann ich keine Gewinne schreiben. Das heißt, ich muss sehen, wo kriege ich jetzt eine Finanzierung her? Je schneller ich das mache, desto nachhaltiger ist das. Und dann mache ich es auch langfristig. Denn ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren wieder so ein Zinsniveau haben werden, wie es derzeit noch ist, beziehungsweise vorher Anfang des Jahres war. Als Privatmann jetzt eine Immobilie zu finanzieren zum Beispiel, das trifft auf den Geschäftsbereich genauso zu. Ich brauche einen neuen Standort, dann brauche ich eine Immobilie. So, was mache ich da? Ich muss es jetzt finanzieren, möglichst noch zeitnah bis zum, ich sage mal, 19. Dezember. Warum dieser Stichtag? Weil dann die Banken meistens ihr Jahresendgeschäft dicht machen, ja, und dann nichts mehr geht. Das heißt, ich muss jetzt handeln, ich muss jetzt überlegen, was brauche ich? Dafür ist eine gute Beratung notwendig. Auch da wieder die Helikopterperspektive, ein gutes Netzwerk, um zu sagen, gehe ich jetzt unbedingt zu meiner Hausbank oder habe ich noch mehrere andere Optionen? Kann ich öffentliche Mittel in Anspruch nehmen? Und so weiter und so fort. Welche Subventionen bekomme ich europaweit, deutschlandweit, in meiner Stadt? Ja. Also es ist ein Riesenthema, ich könnte stundenlang darüber philosophieren, aber dafür reicht einfach die Zeit nicht.
Die Fakten, die du gerade genannt hast, führen dazu, dass Unternehmen in eine Schieflage geraten. Du bist Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt und auch Unternehmensberater, unter anderem im Sanierungsmanagement. Bist du hier auch schon aktiv mit deinem Kunden am Arbeiten, um das alles wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen?
Gleichgewicht ist schwierig, also das geht im Moment nicht. Ich wollte gerade noch ein Beispiel anführen. Ich habe als Banker seit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Finanzierung. Erst aus dem Privatkundensektor, später dann auch den Firmenkundensektor. Und habe es gerade schon gesagt, es ist eine unheimlich schwierige Kiste, die Leute dazu zu bewegen, einen guten Berater sich für eine Zeit lang zu holen, der sicherlich sehr viel Geld kostet. Aber Qualität hat seinen Preis. Wenn ich das langfristig anlege, ist aber der Nutzen viel, viel höher, als wenn ich sage, ach komm, ich mach mal selber und wusche mal so vor mich hin. Ich habe gerade schon das Beispiel genannt. Viele haben ihr Eigenkapital, gerade kleinere mittelständische Unternehmen, während der Corona-Krise aufbrauchen müssen. Jetzt brauchen sie Kredite. So, und jetzt stehen viele vor der Frage, ich habe gerade aktuell zwei Fälle, schaffe ich es, mein Unternehmen in die Zukunft zu bringen, zu transformieren, wie es ja jetzt neudeutsch so schön heißt, oder schaffe ich es nicht? Was muss ich noch tun? Muss ich digitalisieren? Muss ich weitere Leute einstellen? Oder muss ich es runterfahren? Muss ich mich zurücknehmen? Muss ich aus 10 Leuten vielleicht nur noch 5 machen? Kann ich denn dann aber den Kundenservice noch bieten, den ich bisher geleistet habe, den ich in irgendwelchen Service-Level-Agreements auch festgelegt habe? Das sind alles ganz viele Themen, die Unternehmer beschäftigen. Die Angestellten beschäftigt das natürlich auch, aber aus einer ganz anderen Perspektive, weil sie im Privatbereich natürlich die gleichen Probleme haben. Ja, sie haben steigende Gaspreise, steigende Strompreise. Alles schön und gut, wenn wir dann am Jahresende mal ein paar Euro wiederbekommen oder die zahlt der Staat. Aber letztendlich bezahlen wir alle das mit unseren Steuergeldern, mit unseren Abgaben und Gebühren. So, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo sich viele entscheiden müssen, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg? So, entweder saniere ich jetzt das Unternehmen, kann ich das jetzt noch? Nehmen wir das aktuelle Beispiel Galeria. Ja, Benko hat, ich habe gestern gehört, etwas um die 5 Milliarden Euro an Vermögen. So, steckt er das jetzt in Galeria? Nein, er wartet, bis der deutsche Staat zu sein, ich glaube 600 irgendwas Millionen, die wir da schon reingepumpt haben, also du und ich und alle, die so drumherum sind. Ja, ich hätte auch gern 600 Millionen. Wie viel kommt jetzt noch on top? Und macht es Sinn, dieses Unternehmen noch zu retten? Die Arbeitsplätze werden sowieso in einer riesigen Größenordnung verloren gehen. Wie viele Filialen behalten wir noch? Das hat ja Konsequenzen. Ja, das hat für jeden mittelständischen Bereich Konsequenzen. Ja, ich habe dann plötzlich Zulieferer, die kein Geld mehr verdienen. Ich habe eine Stadt, eine kleine Stadt beispielsweise oder ein Mittelzentrum mit 70, 80, 100.000 Einwohnern. Denen fehlt plötzlich dieser Hotspot, dieser Anziehungspunkt, Galeria, Kaufhof oder Karstadt, wie auch immer. Früher war es Quelle oder Horten. Ja, da stehen plötzlich riesen Immobilien leer. Man weiß gar nicht, was man damit tun soll. Werden die umgenutzt? Kann ich da Wohnungen daraus errichten? Oder kann ich viele kleinere Firmen ansiedeln? Die ganzen Lieferketten, die da dran hängen, da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Das muss man sich einfach mal gewahr machen und auch aus einer größeren Perspektive, nämlich ne, von oben sich angucken und sagen so, was macht jetzt Sinn? Rette ich dieses Unternehmen? Weil auch Galeria macht sich selber Konkurrenz mit dem ganzen Online-Geschäft. Es bleibt ihnen aber auch nichts anderes übrig, weil sonst würden sie es gar nicht mehr verkaufen. Ne? Ich habe gerade noch einen Bericht im WDR gehört, wo eine Frau sagte, ja, ich gehe auch immer noch zu meinem Kaufhof, da kaufe ich noch Bettwäsche. So, ja, und dann, ne, was kauft sie denn darüber hinaus? Relativ wenig, weil die sind so altmodisch. Ne? Die müssten mal was tun, hieß es als Tenor. So, und das ist eben die Frage, wenn ich hier so KDW in Berlin oder in Hamburg, ne, die tollen Einkaufshäuser, ja, die sind modern, die sind zukunftsorientiert. Da ist eine Klientel von ganz unten bis ganz oben. Da findet jeder irgendwas und jeder kauft. Und wir haben einen riesen Tourismus. Aber so ein kleines Mittelzentrum, wenn dem so ein Hotspot fliegen geht, in Anführungsstrichen, dann hängt ganz, ganz viel dran.
Wir haben beide unser Interview heute eigentlich ganz positiv gestartet und du hast auch gesagt, naja, an jeder Herausforderung liegt natürlich auch eine Chance. Ich würde gerne den Bogen dorthin kriegen.
Absolut, gerne.
Dass wir noch so ein bisschen so ein paar Highlights heute im Interview unseren Zuschauern mitgeben können. Wie schaffe ich es denn als Unternehmen, diese Herausforderungen, die auf mich aufprallen, dann doch in eine Chance umzuwandeln? Wie kriege ich das hin?
Ja. Ich mache es mal fest an dem Beispiel des Kaminbauers. Mhm. Da sind unheimlich viele Leute in gesetzterem Alter, die in Rente, in Pension sind, 70, 80, die wollen natürlich jetzt sparen und gucken, dass sie ihre Heizung runterfahren und ihren alten Kamin wieder machen. So, und er hat sich jetzt in relativ kurzer Zeit umstellen müssen, um auf diesen Bedarf eingehen zu können. Er hat also gesagt, okay, ich kann ja alles, ob das nun der Kamin ist, den ich baue, auf den Kundenwunsch, also customermäßig bezogen, Oder ich kann ihm noch einen Gaskamin hinstellen, den ich noch im Lager habe, von den wenigen, der noch funktioniert. Oder ich kann gucken, ob sein alter Kamin funktioniert. Kann man den vielleicht umrüsten? Muss man da vielleicht noch eine Scheibe vorsetzen, damit es nicht so raucht? Und so weiter und so fort. So, der musste sich in kurzer Zeit auch auf dieses neue Kundenklientel einstellen. Weil das sind auch Leute, die dann vielleicht gar nicht mehr so viel Geld haben, um sich einen neuen Kamin leisten zu können. Sonst hätten sie es ja längst getan. Und die einfach sagen, ich möchte das Alte, was ich habe, das Traditionelle, was ja auch schön ist, möchte ich behalten, vielleicht ein bisschen aufpimpen in der Zukunft. Und da ist dann die Frage, kann ich das als Unternehmer? Also ne, kann mein Freund das oder kann er das nicht leisten? So, seine Mitarbeiter sind so gut geschult und qualitativ so gut, dass er das leisten kann. Er ist also relativ schnell weggegangen von dem Gaskamin auf die Modernisierung und Renovierung der alten Kamine und kann eben jetzt diese Klientel, die jetzt am Markt ist, sehr gut bedienen und hat trotzdem dieses Luxussegment, was er in Düsseldorf halt gut immer noch im Griff hat, beziehungsweise wo ein Riesennetzwerk auch da ist, hat er sich quasi jetzt eine zweite Kundenbasis geschaffen. Und da sind wir bei dem Thema Chancen. Ich habe es gesagt, eine Krise ist auch eine Chance. Ich muss sie nur nutzen, ich muss sie wahrnehmen, muss analysieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gewesen. So, und jetzt ist es bei ihm so gewesen, dass die Kunden von selber kommen. Er musste sie gar nicht akquirieren. Aber es gibt natürlich Unternehmen, wie zum Beispiel ein kleiner Kiosk. Wir haben in Köln unheimlich viele kleine Buden und Kioske. Ne? Und die stehen plötzlich vor der Frage, ja, ich kann mir jetzt eine Angestellte gar nicht mehr leisten, selbst auf 450-Euro-Basis, ne? Oder in der Gastronomie. Ich war gestern hier im Café am Neuen See. Die haben auch unheimlich Probleme. Egal, wo du hingehst, in der Veranstaltungsbranche, du kennst es selber, Eventmanagement, überall fehlen Leute. So, und die müssen sich alle überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Fahre ich mein Unternehmen runter, mache mich kleiner sozusagen, kann aber dann die gleiche Qualität noch leisten, kann auch die Lieferzeiten einhalten, möglicherweise, dass ich den Kunden sage, okay, es dauert jetzt halt ein halbes Jahr länger, aber sie kriegen das, was ich ihnen verspreche. Oder was habe ich sonst für Möglichkeiten? Und auch da ist wieder ein Berater wichtig, der die Augen öffnet, der open-minded an die Story rangeht und vielleicht auch mal überprüft, was ist denn eigentlich die Story des Unternehmens? Ja? So, was ist meine Vision? Was wolltest du mal machen mit deinem Unternehmen? Wolltest du ein Riesenkonzern werden? Wolltest du eine Stiftung gründen? Wolltest du das ist ein Verein, der sich für gemeinnützige Zwecke einsetzt, so wie ich es in vielen Bereichen tue. Und da muss ich eben gucken von oben und sehen, so wer ist jetzt alles beteiligt, ne? Welche Stakeholder gibt es, welche Shareholder gibt es und muss sehen, kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ausbauen oder kann ich einen neuen Geschäftszweig eröffnen, wo es mir dann die Möglichkeit eröffnet, da Geld zu generieren. Ja, ich nehme jetzt mal einen Café, ich habe gerade aktuell eins in der Nähe von Köln, die machen Lesungen, weil sie einfach während der Corona-Zeit total wenig Umsatz hatten, Corona-Hilfen in Anspruch genommen haben. Die haben jetzt gesagt, so, ich muss mich einfach mal auf was anderes konzentrieren. Die habe ich auch beraten. Und da ging es dann darum, na, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal, ihr habt doch hier ein Altenheim in der Nähe, die Leute müssen raus, die trinken ihren Kaffee sowieso bei euch. Aber wenn ihr jetzt noch ein paar Veranstaltungen macht, eine Lesung oder einen Comedy-Abend oder einen Spieleabend oder es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist eine Chance, die ergriffen wurde und die dann auch zum Ziel führt.
Eine Krise, die eine Herausforderung werden kann in Unternehmen, möchte ich noch gerne mit dir zum Abschluss besprechen. Und zwar ist das die Unternehmensnachfolge. Für viele auch ein ganz großes Thema. Wir kennen alle demografische Wandel, wird sich auch weiter fortführen. Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Das führt alles dazu, dass Unternehmen damit relativ viel zu kämpfen haben. Deswegen eine konkrete Frage. Wie lässt sich denn eine Unternehmensnachfolge effizient, professionell und vor allem auch nachhaltig abregeln, damit die Sicherheit des Unternehmens für die Zukunft geregelt ist?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, was uns aber auch schon seit Jahrzehnten begleitet. Unsere Vorgängergeneration, also sprich unsere Eltern, Nachkriegsgeneration, haben tolle Unternehmen aufgebaut. Haben unheimlich viel gearbeitet, unter Verlust jeglicher Dinge, die ihnen vielleicht mal was wert gewesen sind, haben es quasi, das höre ich immer wieder, nur für euch gemacht. Wir machen es ja nur für euch, ne, damit ihr später es besser habt als wir. dass wir mal über Krieg reden. Ne? Gut, Kosovo, Serbien, Jugoslawien gab es auch schon. Aber es ist jetzt auch wieder vor der Haustür. Hätte ich nie gedacht persönlich. Ich dachte, wir sind jetzt eine Demokratie, wir haben eine EU. Ja, aber spätestens seit dem Brexit haben wir neue Probleme. Die Engländer merken es absolut, beziehungsweise die Briten, was das mit sich bringt. So, und die Sanierung eines Unternehmens ist ja immer dann zwingend, wenn ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und vielfach fängt eine falsche Entscheidung mit der falschen Personalentscheidung an. Unternehmerisch bin ich ja dann, wenn ich so denke, unternehmerisch, und wenn ich aber auch so handle, in die Zukunft orientiert. Und das Problem ist, was sich stellt, dass viele Unternehmen, die gewachsen sind, manchmal relativ schnell, ich gehe jetzt mal nur auf den Mittelstand, weil darauf kommt es an. Großkonzerne haben damit in der Regel kein Problem. Die kriegen immer genügend Führungskräfte, weil sie ein absolut super Standing haben. Startups haben in der Regel auch kein Problem, weil es junge Leute sind wie du. Ich bin jetzt nicht mehr jung, aber ne, zumindest bin ich noch ganz gut drauf und könnte mir vorstellen, auch in einem Startup zu arbeiten. Arbeite mit vielen ja auch zusammen. Aber ein Mittelstand, der Inhaber geführt ist, wo der Vater, die Mutter, was weiß ich, das Unternehmen über mehrere Generationen vielleicht aufgebaut haben, die stehen plötzlich da und haben keinen Nachfolger. So, und warum ist das so? Weil sie nicht frühzeitig an einem Stellvertreter gearbeitet haben, also einem Nachfolger, der möglicherweise in ein paar Jahren das Unternehmen übernimmt. Ich nehme mal gerne das Beispiel vom FC Bayern München. Oliver Kahn hat einen super Job gemacht während seiner Fußballkarriere. Da sind wir beim Thema Netzwerk. Er hat auch ein super Netzwerk aufgebaut. Er hat noch studiert, er hat sich weitergebildet. Er hat gesagt, ich möchte hier noch was erreichen. Und Uli Hoeneß war auch ein Top-Manager, der auch unheimlich viel erreicht hat. Die konnten sich auch gut und ne, irgendwann fiel die Entscheidung, also Oliver Kahn soll der Nachfolger werden. Das ist lange geplant gewesen. Das kam nicht aus dem Nichts, sondern die haben ein super Marketing gemacht dafür, haben ihn also auch lange sozusagen dahin gehoben, dass er der führende Kopf mal des FC Bayern wird. Die haben ihn lange eingearbeitet. Ne? Sie haben dafür gesorgt, dass das Netzwerk bestehen bleibt, die Sponsoren bestehen bleiben, dass Oliver Kahn seine Ideen mit einbringen kann und so weiter. Wir haben gesehen, dass es auch nicht funktionieren kann, wie bei Klinsmann damals. Feng Shui, ne? Wunderbar, alles toll, aber es passte nicht zum FC Bayern. So, also Nachfolger auch da, beim Trainer kann das sein. Ich bin jetzt beim Fußball. So, und beim mittelständischen Unternehmen, und nichts anderes ist der FC Bayern. Es ist ein mittelständisches Unternehmen. Ne? Wir sehen andere Fußballvereine, die wesentlich mehr Probleme haben, die sich abhängig gemacht haben, zum Beispiel von einem Großsponsor wie Gazprom bei Schalke 04. Da funktioniert es eben nicht. So, und die hatten auch ein Problem, nachher einen Nachfolger zu finden für den altgedienten Recken, der es über Jahrzehnte geschafft hat, das Unternehmen Schalke 04 florierend zu gestalten. Ich habe viele mittelständische Unternehmen, die sich leider keine Gedanken machen. Und ich sage immer, du brauchst ungefähr 5 bis 10 Jahre Vorlauf, um dann dein Unternehmen adäquat zu übergeben. Dafür ist es wichtig, dass du jemanden dir ranziehst, ob das eine Frau, ein Mann, welche Weltanschauung, welche Religiosität, ist vollkommen egal, du musst open-minded sein. Es müssen fachliche Kenntnisse da sein, ja, das ist richtig, aber letztendlich geht es um eine Können-Wollen-Matrix. Es geht darum, kann derjenige was und will der was? Und der Wille zählt letztendlich, die Leidenschaft. Und da muss ich Leute finden im Unternehmen, entweder habe ich sie schon, meinetwegen einen Auszubildenden oder eine Auszubildende, all genders natürlich. Da ist es wichtig zu sagen, wie kann ich den jetzt fördern und fordern, damit der diese Steps macht. Und das muss dann eben keine Kaminkarriere sein, sondern wirklich mal alle Abteilungen durchlaufen, wie es heute in den Trainee-Ausbildungen üblich ist und auch sinnvoll ist, dass ich vom Vorstand bis zum Müllwerker oder zur Putzkolonne wirklich jeden kenne und auch auf einer Ebene bin. Ja, ich muss auf Augenhöhe mit den Leuten agieren, egal in welchem Bereich ich mich bewege. Wenn ich nur morgens reinkomme, und ich sehe es bei vielen Mittelständlern, die sagen so, ich gehe durch meinen Betrieb, schüttel jeden guten Morgen die Hand. Ja, und abends sage ich, auf Wiedersehen. Das schafft eine ganz andere Atmosphäre. So, das ist mal ein Beispiel. So habe ich es auch immer praktiziert. Die Leute haben mich anfangs immer angeguckt, was willst du denn jetzt schon wieder, Hände schütteln, alles gut, guten Morgen. So, das hat aber dazu geführt, dass ich die Leute persönlich viel näher kennengelernt habe und auch daraus sich dann ein Netzwerk gebildet hat. Da sind wir wieder bei dem Thema. So, und insofern ist auch da ein Netzwerk wichtig bei der Unternehmensnachfolge. Es gibt unterschiedlichste Bereiche, wo ich das regeln kann. Also im Netz gibt es ich weiß nicht, wie viele Millionen Möglichkeiten, das mal zu suchen und zu sagen, so, da ist von der IHK eine Möglichkeit, da ist von der Bank eine Möglichkeit, von der Hausbank, von einem Freund, von wem auch immer, von einem Berater, ja. So, wichtig ist aber, dass ich frühzeitig anfange. 5 bis 10 Jahre ist so in etwa der Zeitraum, den ich mir überlegen muss. Und dann gucke ich, ist jemand im Unternehmen, ob das ein Azubi ist, der sich hochgearbeitet hat, ob das ein Mitarbeiter ist aus der Führungsebene, mit dem ich lange sehr gut zusammengearbeitet habe. Was auch immer, ist egal. Ich muss nur ein Vertrauensverhältnis herstellen, das mir zeigt als Unternehmer, wenn ich mal in Urlaub bin, das ist das kleinste Übel, wenn ich aber mal krank bin, nehmen wir an Corona mit Folgeschäden, dann ist die Unternehmensführung hin, weil ich bin der Patriarch. Ich spreche jetzt mal als Mann, ich bin der Patriarch, ich habe das Unternehmen aufgebaut, ich bin ganz toll und habe hier, weiß ich nicht, 500 Millionen Umsatz geschaffen aus dem Nichts. Ja, so agieren viele Familienunternehmen. Die wollen auch keinen Stellvertreter, weil dann immer irgendwie das Gefühl da ist, der Sekt an meinem Stuhl, ne, und das mag ich nicht. Und das gibt es leider in Führungsetagen sehr häufig, in jeglicher Größe eines Unternehmens, ob das ein Großkonzern ist oder ein Start-up. Man muss es aber zulassen und man muss auch da wieder, mein Stichwort open-minded und ein gutes Netzwerk haben, um zu sagen, so, wen kann ich mir ranziehen, wen habe ich schon oder wen muss ich suchen? Ich habe das vielfach gemacht, dass ich einen Stellvertreter gesucht habe oder einen Assistenten des Vorstandes der Geschäftsführung, Frau oder Mann, ist auch da wieder nicht wichtig, sondern eben die Vertrauensbasis ist wichtig und ob er was lernen will, dazu lernen will. Und die Leidenschaft für das Unternehmen entwickelt. Denn nur wenn ich hinter dem Unternehmen stehe oder vor dem Unternehmen, neben dem Unternehmen, ja, und das Produkt, was wir herstellen oder die Dienstleistung, die wir vertreiben, wenn ich da hundertprozentig mit zusammen bin, ja, und das bei mir habe, dann kann ich auch überzeugend an so eine Aufgabe rangehen. Und dann ist es auch gut. Und dann kann ich den Geschäftsführer, den Vorstand auch entlasten mit vielen Themen. Ja, da eine Sekretärin, Assistentin oder ein Sekretär, Assistent ist immer wichtig. Aber es geht ja dann um viel mehr. So wie, ich mache es immer an dem Beispiel fest, Pressesprecher von Angela Merkel, Herr Seibert. Ja, war vorher Moderator bei der Heute-Sendung, beziehungsweise beim Heute-Journal, ich glaube heute auf jeden Fall. So, der hat es geschafft, die Themen, die Frau Merkel angepackt hat, so in Worte zu verpacken, ne, dass das nach außen dann, so wie sie es beide wollten, dann auch rübergekommen ist. Er ist quasi nicht der Kanzleramtsminister, sondern er ist quasi die rechte Hand von Frau Merkel gewesen, weil er muss das nach draußen transportieren, das, was sie an Gedanken hat oder die Gruppe in der Regierung jetzt letztendlich. So, und ich habe viele Vermittlungen gehabt, wo ich eben auch so eine Art Assistenzfunktion vermittelt habe, wo der Unternehmer gar nicht darüber nachgedacht hatte, dass sowas sinnvoll wäre. Ja, und ich habe andere Fälle, einen guten Freund, der versucht seit Jahren seine Orthopädiepraxis zu verkaufen. Der sagt immer, ja, ich habe nur Kassenpatienten, die will ja keiner. Ich kann es ihm einfach nicht rüberbringen. Vielleicht sind wir da freundschaftlich zu sehr verstrickt. Ja, ich habe ihm schon gesagt, nimm dir einen anderen Berater, der wird dir vielleicht was anderes sagen. Ne? Es kostet ein bisschen Geld, aber nimm es in die Hand, es kann dir nur helfen. Dass du irgendwann auch nur noch mit mir segeln gehen kannst, das wäre mir das Liebste.
Christian, Herausforderungen und Krisen waren heute unsere Themen. Ich danke dir, dass du uns Inspiration und positive Lösungsvorschläge mit auf den Weg gegeben hast und freue mich vielleicht auf nächstes Interview, wenn es was Spannendes zu berichten gibt.
Absolut, es wird immer was geben. Die nächste Krise kommt bestimmt, Claudia. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke.